Danke sehr. Wir haben noch eine E-Mail bekommen von einer Dame, die auch nicht genannt werden möchte. Sie bezieht sich auf den Anfang unseres Gesprächs, wo wir eigentlich gesagt haben, dass Ärztinnen und Ärzte oft zu wenig bedenken, dass bestimmte Symptome mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht werden können. Sie schreibt, ich habe leider genau die gegenteilige Erfahrung gemacht und das nicht nur einmal und meistens bei männlichen Ärzten. Ich hatte Beschwerden, die ich sehr schwer beschreiben konnte, suchte verschiedene Ärzte auf und bekam immer wieder die gleiche oder ähnliche Antwort. Eine Frau in den Wechseljahren, also psychosomatisch. Tatsächlich war es dann eine Zufallsdiagnose, ein interspirales Meningeom, eine Erkrankung, die vorrangig Frauen betrifft, also ein tragisches Schicksal.
Tatsächlich ist es so, dass die Frauen mit ihren organspezifischen Problemen wirklich die eine Fachrichtung nach der anderen aufsuchen. Mit den trockenen Augen werden die Augenärzte aufgesucht, mit den Herzrasen und Blutdruckstörungen, die Internisten. Also jedes Organ wird durchgekämmt und durchgescreent und über allem thront aber das Problem Menopause. Und deshalb mein Appell, wenn eine Frau jenseits der fruchtbaren Jahre Beschwerden entwickelt, dann sollte man auch an die Menopause denken. Natürlich kann auch eine echte rheumatoide Erkrankung dahinter stecken. Natürlich kann auch ein Herzinfarkt dahinter stecken oder ein Meningiom, so wie die Dame das geschildert hat. Aber man sollte zumindest diese einfache Untersuchung, ist sie schon in der Menopause, ja oder nein, durchführen.
Danke sehr. Und am Telefon haben wir Frau Barbara, bitte sehr.
Ja, hallihallo, Barbara spricht. Eine Frage. Ich habe das große Problem von Schlafstörungen. Und bei mir ist es so, dass in der Familie mein Großvater an Krebs erkrankt verstorben ist, meine Mutter verstorben an Eierstock- und Brustkrebs, meine Schwester verstorben an Magen- und Speiseröhrenkrebs. Das ist der Grund, warum mein Gynäkologe zum Beispiel sagt, bitte Finger weg von Hormontherapie oder Hormonersatztherapie. Und da hätte ich jetzt gern Ihre Meinung dazu gewusst, weil halt bei uns wirklich die Krebsfälle doch sehr häufig auftreten in der Familie.
Ja, danke für die Frage. Da trifft natürlich das zu, was wir auch schon eingangs erwähnt haben. Eine der wenigen Kontraindikationen ist tatsächlich die onkologische Belastung, sei es die individuelle oder sei es die familiäre Belastung. Und da sollte man vorsichtig sein, da muss man andere Therapien wählen, aber hier soll man keine zusätzliche Angst oder Sorge schüren, indem man jetzt der individuellen Frau Hormone verabreicht, obwohl sie das gar nicht möchte. Also da sollte man wirklich individuell vorgehen und wenn eine Belastung da ist, muss man die ernst nehmen.
Danke sehr. Vielleicht eben ganz am Ende unserer Diskussion auch noch ein Aufruf, ein Appell ganz kurz von Ihnen beiden. Was würden Sie sich wünschen? Aufnahme in die Ausbildung von Medizinerinnen, Schule?
Ja, so tatsächlich die bessere Ausbildung der Ärzte, die Aufnahme von Aufklärung über die Menopause bereits in den Schulunterricht, aber generell auch Aufklärung aller Menschen, damit man mehr Verständnis für diese herausfordernde Lebensphase aufbringt. Und dann auch noch ein Appell an die Frauen, es ist nicht nur negativ, also es kann wirklich auch etwas Tolles, Neues entstehen.
Mein Wunsch wäre, dass man jede Frau, wie gesagt, nach den fertilen Jahren einmal auf Hormonstörungen untersucht, forscht, gibt es da schon Störungen hinsichtlich der Wechseljahre, ja oder nein, oder bin ich da noch nicht so weit? Und nicht eine Frau in einen Schrebergarten schickt und sagt, Sie sind jetzt eine Rheumapatientin, Sie sind jetzt eine Herzpatientin, sondern man sollte das gesamte Bild der Frau beachten und berücksichtigen. Und wenn es nicht die Ärzte machen, dann müssen es die Frauen selber machen.
Danke sehr. Es gibt vielleicht eine Veranstaltung, auf die könnten wir noch hinweisen, für die, die in Wien sind.
Ja, am 20. Oktober, am Sonntag, findet der Wechselweise Meno Day im Palais Niederösterreich in Wien statt. Da gibt es einen ganzen Tag ein sehr umfangreiches Programm zum Thema Wechseljahre, von Ernährung über Hormone bis zu Bewegung und Sexualität. Es gibt noch einige Restkarten.
Vielen lieben Dank. Überhaupt, danke sehr. Danke, dass Sie beide heute zu mir ins Studio gekommen sind. Eben danke, Frau Professorin Doktorin Maria, Doris Maria Gruber und danke, Doktorin Veronika Pelikan. Eben wechselweise heißt die Homepage, auf der sich betroffene Frauen oder Angehörige eben auch ein bisschen schlau machen können. Und am Schluss der Sendung geht's wie immer in unserer Frage. Eine Frage hätte ich noch in unserer Rubrik heute um den diabetischen Fuß und die Antwort darauf gibt Vinzenz Auersberg, der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie.
Der diabetische Fuß fällt dann auf, wenn irgendwo eine Wunde am Fuß entsteht, und die entsteht meistens an der Fußsohle und sehr häufig dort, wo die Mittelfußknochen auf den Boden aufkommen. Diese Mittelfußknochen, das sind die Köpfchen dieser Knochen, die drücken auf die Fußsohle von innen, und diese Haut, die da drüber liegt und das nicht mehr so spürt durch die Nervenerkrankung, die kann dann nachgeben und dann tritt der Knochen durch die Haut durch. Wir können solche Erkrankungen dann auch an den Zehenspitzen zum Beispiel erleben. Und solche Wunden sind natürlich höchst gefährdet, auch infiziert zu werden. Und selbst wenn ich sie abdecke mit Pflaster oder ähnlichen Dingen, werde ich dort die Keimfreiheit sicher nicht zustande bringen. Und man muss also sehr gezielt diesem Problem nachgehen. Jetzt ist das Ding entstanden, dieses Loch, weil ein Druck falsch war. Also muss ich schauen, dass ich den Fuß anders lagere, anders bette, damit das nicht wieder entsteht. Ich muss das ganze Fußbett nachformen und weichbetten. Die Steigerung von einzelnen kleinen Löchern sind natürlich dann die Destruktionen an den Knochen selbst, die durch Infektionen entstehen können, aber auch dadurch, dass man nicht so spürt, die Belastung und die Gelenke selbst kaputt gehen und dann zum Beispiel Brüche im Gewölbe entstehen, und das kann also bis zur Amputation gehen. Und es gibt wenig Stellen, die sich wirklich sehr kompetent mit dem auseinandersetzen, und ich glaube, es wäre wünschenswert, wenn man Zentren schaffen könnte in Österreich, wo solche Charcot-Füße, nennt man die dann, behandelt werden. Und ich möchte sozusagen diese Möglichkeit nützen, alle auffordern, die in verantwortlichen Positionen sind, um dieses Projekt voranzutreiben.
Das war Am Puls, Medizin und Gesundheit für heute. Ein herzlicher Dank auch noch ans Team, Technik Harald Landgraf, am Telefon Stefanie Klack, Redaktion und Regie Marlene Nowotny, und am Mikrofon verabschiedet sich Maria Harmer.
Die Redaktion erreichen Sie unter ampuls@orf.at. Maria, was gibt's nächste Woche?
Da möchten wir über das Thema Hitze und Kälte in der Medizin sprechen. Warum fiebern wir und wann wird es gefährlich, wenn sich der Organismus zu sehr aufheizt? Und warum werden aber auch Menschen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu stark abgekühlt?